Steffi und Hannes über Gott und die Welt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge 11. Und die, Trommelwirbel, lang erwartete und gewünschte zweite Folge, die sich mit dem Thema Naturwissenschaft versus Glaube, Schrägstrich Religion oder auch Naturwissenschaft und Glaube beschäftigt.
Genau, hallo auch von mir. Ich bin auch fürs Und. Ich habe mich gerade gefragt, wie du die ganze Aufteilung machst. Eigentlich wurscht. Es ist, glaube ich, Wissenschaft Teil 2. Wir können auch fürs Und Oder weglassen. Und
ja, genau, weil tatsächlich in der ersten Folge, die jetzt doch ein paar Wochen schon her ist, haben wir über viele Dinge gesprochen. Ich werde gleich versuchen, noch einmal in einem Schnelllauf zusammenzufassen, was wir da alles schon zugrunde gelegt haben. Aber ich kann mich erinnern, wir sind in dieser Folge eben auch von der Formulierung Naturwissenschaft gegen Theologie zu dem Schluss gekommen, Naturwissenschaft und Theologie. Wir werden das auch diesmal noch, glaube ich, ganz gut auch auf den Punkt bringen. Ja, wir haben in der ersten Folge zu dieser Thematik eben gesprochen über Naturwissenschaft per se und über Theologie per se. Wir haben irgendwie festgehalten, dass die Naturwissenschaft eher die Frage nach dem Wie stellt, während die Theologie als Geisteswissenschaft die Frage nach dem Warum thematisiert und angeht. Ja.
Kann ich noch immer unterschreiben, weil das löst mein Problem mit dem, ich stehe auf dieses Warum,
die Dinge
sind und nicht wie Dinge sind.
Genau.
So befreiend.
Kurze Ergänzung, das heißt, das zeigt schon, dass das unterschiedliche Fragen sind. Und genauso ist ja auch die Erkenntnismöglichkeit eine andere. Also man kommt in der Naturwissenschaft anders zu Erkenntnissen als in Geisteswissenschaften.
Ja, das stimmt.
Ja. Und schon deshalb könnte man eigentlich sagen, können sich die zwei gar nicht widersprechen, weil es zwei ganz verschiedene Bereiche sind.
Genau, voll.
Und wir haben auch ganz lange, ich habe ein bisschen geschummelt und reingehört in die erste Folge, um mich selber zu erinnern daran, wir haben auch ganz lange über die Frage gesprochen, ob man Theologie eigentlich Wissenschaftlichkeit zusprechen kann oder nicht.
Stimmt, da haben wir diskutiert, weil ich das auch gesagt habe, wie wissenschaftlich kann Theologie sein.
Genau.
Also, da sind wir ein bisschen in Quirks gekommen.
Da sind wir ein bisschen in Quirks gekommen, aber es war trotzdem, finde ich, eigentlich ganz, ganz interessant. Für mich war es interessant, uns beide zu dem Thema zu hören. Ich hoffe, es war auch für unsere Zuhörerinnen interessant.
Ja.
Spannend fand ich jedenfalls, dass im Anschluss an die erste Folge uns wirklich eine Masse an Feedbacks und Kommentaren erreicht hat, wo irgendwie auch für uns, für die Steffi und mich, klar geworden ist, dass ihr ganz konkrete Fragen habt. Also
voll.
So nach dem, ja, was heißt denn das jetzt für ganz verschiedene Anwendungsgebiete? Und wir werden es nicht schaffen, weil wir sonst 4 Stunden diese Folge machen müssten. Wir wollen uns auf eine Dreiviertelstunde oder so, Daumen mal Pi, beschränken. Aber wir haben ein paar Anwendungsgebiete rausgenommen, über die wir heute reden wollen. Nämlich so ein bisschen, das eine ist, das ist auch eine Ergänzung zu dem, was wir letztes Mal vielleicht nicht ganz so abgerundet hatten. Das eine ist einmal die historische Einordnung dieser Thematik.
Ja, genau.
Wie war das in der Vergangenheit, wie ist es heute? Da wollen wir uns kurz damit beschäftigen. Da fällt auch noch einmal dieses Thema hinein, gibt es jetzt einen Widerspruch zwischen Kirche im weitesten Sinn und der Wissenschaft?
Mhm.
Wir schauen uns dann an, das war auch eine ganz konkrete Frage, wie schaut es zum Beispiel aus mit dem Feld der Gentechnik, der Genmanipulation, speziell im Nahrungsmittelsektor? Da werden wir kurz drüber sprechen. Wir schauen uns das große und sehr heikle Thema der künstlichen Befruchtung an.
Genau.
Genau. Und damit, es sind eh Riesenthemen, wo man in Wahrheit eine ganze Folge machen kann.
Genau.
Und ich glaube, der Steffi und mir ist es wichtig.
Genau.
Es sind heikle Themen. Es sind Themen, wo es um viele ethische Abwägungen auch geht.
Genau.
Und ich möchte einfach 2 Dinge dazu sagen. Ich glaube, sie treffen auch auf die Steffi zu, sonst sagst du es bitte.
Ja, fangen wir mal an.
Nämlich erstens, wir haben uns damit zwar beschäftigt, ja, aber halt jetzt auch nicht so, wie es andere Menschen tun, die da Experten und Expertinnen sind.
Mhm.
Das heißt, alles, was wir heute sagen, ist potenziell unvollständig. Und das Zweite, alles, was wir heute sagen, entspricht natürlich auch unserer Wahrnehmung, unserem Wertesystem, unserem Zugang zu diesen Dingen. Wir wollen unsere Meinung, die vielleicht hier und da zum Ausdruck kommt, nicht absolut setzen.
Genau, also ich tue es jetzt noch ein bisschen genauer fassen, weil mir das halt voll wichtig ist.
Ja.
Also, es gibt viele wunderbare Theologen und Theologinnen und Wissenschaftler, die in diesem Gebiet super, super eingearbeitet sind und viel machen. ich bin keine Expertin für dies, möchte aber trotzdem drüber reden. Und das hat einfach den Grund, und das finde ich einfach wichtig, wir reden drüber einfach, weil wir aus unserer Perspektive reden. Das heißt, bitte da auch Verständnis mitbringen, dass das vielleicht dann ganz anders ist als zu eurer Meinung. Das ist halt irgendwie wichtig. Sondern dass es halt einfach darum geht, dass wir einfach ein Feld aufmachen wollen und einfach unsere Meinung dafür jetzt nicht festgenagelt werden wollen, das hast du aber so gesagt, sondern das ist einfach ein Gespräch darüber, wie das ist, und das ist einfach nur aufgrund von einem heutigen Erkenntnisstand.
Genau.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin nicht so, also ich beschäftige mich mit dem Thema zu wenig und komme einfach von einer anderen Seite daher und möchte dann aber trotzdem drüber reden, weil ich finde es total schwierig, ich kann nicht, also ich möchte irgendwie nicht nur über Themen reden, in denen ich super reingearbeitet bin und wo ich super hundertprozentig eine Meinung habe. Das heißt, mir ist wichtig zu sagen, bitte informiert euch auch noch weiter und schaut euch noch andere Dinge an und nicht nur, also
genau.
Wir sind nicht die, die sagen, so funktioniert das jetzt und so gehört das jetzt, sondern wir wollen einfach ein bisschen teilhaben und Raum eröffnen.
Genau, und deshalb werden wir euch am Ende der Folge auch Tipps geben, wo ihr euch weiter und tiefer mit dieser Materie beschäftigen könnt und Dinge auch nachlesen könnt, wenn ihr das Interesse daran habt.
Genau, voll.
Ja.
Perfekt.
Naja, dann steigen wir gleich ein.
Historische Einordnung. Kirche, Glaube an Wissenschaft und Kirche, nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja.
Meiner Meinung nach sind das immer Macht, also da geht es immer um Machtverhältnisse, warum wissenschaftlich, also warum das heute so gesehen wird.
Ja.
Es ist einfach ganz viel Faktor ist Geschichte. Mhm. Wir machen viele Dinge, weil Menschen diese Geschichte gemacht haben. Das ist, also das trifft auf alle Lebensbereiche, glaube ich, zu. Mhm. Auch in der Wissenschaft wissen wir Dinge, weil davor schon viele Leute Vorarbeit geleistet haben und zu dieser Kette sich genommen, also gekommen sind, aber dafür war dann nachdem nochmal möglich, da auf diese Erkenntnisse aufzubauen. Und so funktioniert halt dieses Verhältnis, weil das halt freigekommen ist. Warum hat sich die Kirche da so massiv gegen diese Wissenschaft gewehrt? Mhm. Und aus meiner Perspektive ist es einfach Macht. Mhm. Also Machtverhältnisse, die das schwierig machen, da einen klaren Blick und halt auch, ich sage immer, Kirche, in der Kirche menschelt's halt. Und auch das sehen wir bei solchen Themen. Und da sieht man halt, wie viel Verantwortung jede und jede Person auch hat. Mhm. Dieses, weil da waren halt, also das ist alles passiert, weil Menschen mit ihrer Macht so agiert haben. Das heißt nicht, dass man in der Macht so agieren muss, aber jeder und jeder Einzelne ist hier wichtig. Lustigerweise mit seiner Meinung, finde ich. Also das war so eine Erkenntnis für mich, so für die historische Einordnung.
Das Spannende ist, auch zur historischen Einordnung, Kirche hat sich in der Vergangenheit aus anderen Gründen gegen manche wissenschaftliche Erkenntnisse und Fortschritte gestellt, als heute. Was ich damit sagen will, es gibt auch heute noch, zu dem werden wir noch kommen, bei einem der späteren Themen, es gibt auch heute noch Fälle, wo Kirche eher einmal kritisch herangeht an Wissenschaft und wissenschaftlichen Fortschritt, aber aus anderen Gründen. Damals, in der Vergangenheit, und da möchte ich auch eine Ergänzung einbringen, in der Vergangenheit waren es, wie du richtig gesagt hast, oft Machtansprüche. Man muss denken, anders als heute war Kirche einfach ein gesellschaftlicher Big Player. Ja? Mhm. Es gab den Kirchenstaat, da war auch viel politische Macht da. Ja? Die Kirche mit dem Papst als Oberhaupt hat irrsinnigen Einfluss gehabt auf Europa, auf die damaligen Machthaber und so. Ja? Also Kirche war eine Autorität und durch. Und deshalb hat sich dann auch ein bisschen ergeben, was die Kirche sagt, stimmt, und das wird nicht hinterfragt. Und einer, der mir das letzte Mal nicht eingefallen ist, der es nämlich gewagt hat, die Kirche sehr wohl zu hinterfragen, war der Giordano Bruno. Das ist derjenige, an den ich gedacht habe, wo ich gesagt habe, der ist in Rom verbrannt worden. Weil, was hat der gemacht mit seinem Weltbild? Der war gegen das geozentrische Weltbild, wo man halt sagt, der Mittelpunkt des Universums ist der Mensch mit seiner Erde. Ja? Sondern er war der Erste, der sich eigentlich fürs heliozentrische Weltbild eingesetzt hat. Der gesagt hat, nein, die Sonne ist im Mittelpunkt und zwar nicht nur unsere Sonne, sondern er hat, das fand ich spannend, er ist sogar schon so weit gewesen, dass er gesagt hat, die Sterne am Himmel sind andere Sonnen, wo es auch Planeten gibt. Ja.
Und der das war schon urweit.
Der war schon urweit und das ist halt ein gutes Beispiel dafür, warum die Kirche da die Krise gekriegt hat, weil die Kirche halt zum damaligen, also das war 1600, weil die Kirche damals halt gesagt hat, nein, es ist völlig klar aus der Offenbarung Gottes, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die Schöpfung Gottes, wie sie in der Heiligen Schrift beschrieben ist, also Erde im Wesentlichen, dass das im Mittelpunkt ist. Alles andere ist sekundär. Und auf dieser Erklärung hat sich dann auch eben das geozentrische Weltbild entwickelt, das er, Giordano Bruno, kritisiert hat. Und,
Voll. Also ich finde, das trifft halt auch auf Kirche zu. Also dieses in den gesamten ethischen Dingen, finde ich, ist das eine gute Erklärung, weil ich finde halt, Kirche, sage ich immer, es ist so langsam. Es dauert immer 25 Runden. Wenn ich es jetzt aber versuche, sachlich zu sagen, ohne das jetzt zu verteidigen, aber so, da gibt es halt Grundpfeiler, die auf Konzil, also Konzil ist, wo alle entscheiden, wie wir jetzt gemeinsam da glauben. Mhm. So quasi, was ist so unsere Glaubenslinie, an die sich alle halten müssen, oder? Kann ich jetzt sehr verkürzt, kann man so erklären. Und das war eine mühselige Arbeit, das zusammenzukriegen. Und dann kommen halt Wissenschaftler daher, dann dauert das halt, bis man sich wieder hinsetzt und da wieder auf eine Meinung kommt und so. Also ich glaube, das war halt auch, das muss man schon noch sehen, das ist halt so ein Apparat.
Es ist eine Weltkirche, die aus Menschen besteht, die ganz unterschiedliche Mentalitäten und Zugänge zu
und Kulturen auch.
Kulturen, also, ja, genau. Ja. Und da musst du mal einen Konsens zusammenkriegen.
Deswegen. Und das ist, also ich glaube, das ist da halt auch schwierig und das kann ich jetzt vorwegschmeißen. Ja. Also das ist auch, haben wir auch gemerkt mit der Weltsynode jetzt.
Ja.
Gerade in den Themen Queer und so, wo draufkommen ist, so, also ich war schon super dankbar, dass im Weltsynode-Dokument in unseren europäischen Bischofskonferenzen das drinnen steht in dem Dokument, weil das ist halt für, da reden wir von afrikanischen Ländern, wo Homosexualität noch bestraft wird. Und dass es da drinnen steht, finde ich schon so eine Errungenschaft für Kirche. Ja. Also, und das ist aber halt, und das ist auch das Prinzip der Weltkirche, da sind halt die komplett überfordert, was geht mit euch?
Ja.
Warum hat das so einen Stellenwert? Also so, verstehe ich auch und finde aber echt geil, dass es da irgendwie Platz hat. Ja. Und das ist das, was ich finde, was mir, also die Weltsynode hat mir urgeholfen, weil ich das Dokument durchgearbeitet habe, da irgendwie einen Blick für dieses Kirchenapparatsding zu kriegen.
Das heißt, subjektiv gesehen, gebe ich dir recht, fühlt es sich langsam an.
Ja, voll.
Aber es tut sich was, zum Glück. Ja.
Auch sehr langsam.
Und es hat sich eben auch der Zugang oder der Umgang der römisch-katholischen Kirche mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hat sich zum Glück auch verändert.
Voll.
Ja. Ist heute nicht mehr so wie früher, nicht? Also den Giordano Bruno hat man verbrannt für seine Ansichten.
Ja.
Ich meine, er hat auch andere Dinge gesagt, die für die Kirche problematisch waren, aber
ich weiß nicht, ob wir heute noch Leute verbrennen würden, wenn wir über Nächstenliebe nachdenken.
Ja.
Aber,
also jemandem das Leben zu nehmen, weil er anderer Meinung ist, über diesen Punkt sind wir Gott sei Dank längst hinaus.
Ja.
Ich würde sogar sagen, dass heute die moderne, aufgeklärte Kirche kein Widerspruch zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, sondern es schafft, beides gut in dasselbe Boot zu bringen und zusammenzuführen, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, wo sich beide Bereiche, Theologie oder Glaube, Religion und Naturwissenschaft gegenseitig bereichern oder ergänzen.
Voll.
Und das ist eigentlich, finde ich.
Stimmt, weil dann gebe ich noch dazu, als wichtig auch zu wissen, es gibt ja diesen Ethikrat.
Ja.
Den gibt es ja auf, ist das Bundesebene dann, glaube ich.
Dann gibt es bis auf EU-Ebene.
Dann gibt es bis auf EU-Ebene, weil ich versuche es jetzt in Österreich zu halten. Das heißt, in dem Ethikrat zum Beispiel ist die christliche, also sind christliche Theologen und Theologinnen wirklich starke Vertreter, aber die haben, also das ist schon wichtig, dass sie drin sind, das sind schon die Big Player auch da drinnen, weil das halt auch eine wichtige Perspektive ist.
Ja.
Und ich habe eines gelesen, ich habe noch ein Interview gelesen, nämlich von einer aus dem Ethikrat in Deutschland, und die hat das schon schön gesagt, so. Und wir gehen auch rein in dem Sinne, dass ich nicht dort komme und sage, wir machen das so und so und deswegen müssen wir es jetzt alles so machen, sondern wir gehen rein einfach mit dem Standpunkt, warum finden wir das so wichtig und argumentieren, und trotzdem muss klar sein, das beste Argument gewinnt.
Ja.
Und das habe ich, also das habe ich eine spannende Perspektive aus diesem Ethikrat gefunden einfach. So das war jetzt der deutsche Ethikrat.
Ja.
Aber
ich kenne auch den Ethikrat in einem Wiener Spital, Barmherzige Brüder, die haben das auch, ja. Ich meine, das ist ein Ordensspital, also von daher ist es noch einmal anders konnotiert, aber da gibt es das auch. Also wenn es um die konkrete Frage geht, wie setzt man die Behandlung eines Patienten, einer Patientin fort, wo es vielleicht große ethische Fragen damit verbunden sind, da gibt es auch diesen Ethikrat, und das finde ich gut, dass es einfach diese Instanz gibt, dass man darüber redet und auch diese Aspekte und Fragen im Blick hat.
Genau.
Zu diesem Thema auch, dass Naturwissenschaft und Glaube nicht immer im Gegensatz stehen müssen, möchte ich noch kurz erzählen, was ich gestern noch an Recherchearbeit geleistet habe. Ich bin nämlich ein bisschen stolz drauf, weil es durchaus kompliziert war. Und zwar, alles hat mit einem Zitat angefangen, das Albert Einstein gemacht hat, nämlich das Zitat: Gott würfelt nicht. Auf dieses Zitat bin ich aufmerksam gemacht worden, ich habe das recherchiert und bin draufgekommen, dass es mega kompliziert war, rauszukriegen, was er eigentlich damit sagen wollte, weil, und jetzt versuche ich das in meinen Worten kurz und knackig zu erklären, dieses Zitat stammt aus einem Brief, den Albert Einstein geschrieben hat, an den Niels Bohr. Und die beiden haben sich über Quantentheorie und Quantenmechanik unterhalten.
Auf Briefebene.
Auf Briefebene, also schon auch persönlich, aber in diesem Fall auf diesem Brief. Ja. Und offensichtlich ist die große Frage im Hintergrund, da habe ich eben gestern lange gebraucht, auf diese Frage grundsätzlich mal drauf zu kommen. Die Frage dieser beiden Physiker war, gibt es in der Natur einen Zufall oder nicht? Mhm. Also die eine Möglichkeit ist, es gibt Zufall, die andere Möglichkeit ist, nein, es gibt keinen Zufall, sondern alles passiert nach dem Ursache-Wirkungsprinzip.
Ja, genau, ja.
Und in Bezug auf diese Frage hat Einstein dieses Zitat gemacht, Gott würfelt nicht. Das Problem an dieser Aussage ist, dass man sie unterschiedlich deuten kann.
Welcome, ja. So wie alles.
Ja, also gibt es einen großen Interpretationsspielraum. Man kann nämlich entweder sagen, Einstein wollte damit sagen, dass er nicht an den Zufall glaubt und damit auch nicht an das Wirken Gottes, weil das wäre für ihn der Zufall. Immer wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, immer dann, wenn sich ein Teilchen anders verhält als erwartet, dann hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Ja. Also deshalb die Aussage, Gott würfelt nicht, quasi als Bekenntnis zu dem Ursache-Wirkung-Prinzip. Ja. Es gibt nur das und keine Ratespielchen. Mhm. Ja. Man könnte aber genauso reinlegen, und das tun halt manche gläubigen Menschen, ja, dass Einstein sich damit sehr wohl für die Existenz Gottes ausgesprochen hat, im Sinne von, ja, Gott gibt's, aber er würfelt nicht, sondern er tut es aus anderen Motiven, was er auch tut. Ja? Okay. Also so diesen religiösen Aspekt.
Ja.
Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was er wirklich sagen wollte. Ja?
Schade, ich glaube, du sagst es jetzt.
Ich kann dir nur so viel sagen, ich habe dann noch andere Dinge von Einstein gelesen, das war dann für mich das Fruchtbare gestern dran. Er hat zum Beispiel auch an anderer Stelle gesagt, Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm,
ja.
Einstein wörtlich. Und er hat dann aber auch dazu gesagt, Religion ohne Naturwissenschaft ist blind.
Ah.
Also auch so ein bisschen,
voll cooles
das teile ich
Bild
halt ganz.
Ja.
Also es geht nicht so sehr um den Blickwinkel Naturwissenschaft gegen den Glauben, sondern es geht vielmehr um den Aspekt oder die Dimension beidem sozusagen auch Anerkennung zu zollen und die beiden Bereiche zusammenzudenken.
Das macht voll Sinn.
Verbunden sind in Wahrheit.
Ah, ich finde das Bild schön. Ich kann halt mit Bildern gut arbeiten. Ich bin da.
Ja. Das, ja, also habe ich gestern mich auch über Albert Einstein und Niels Bohr und so.
Ja, so viel darf ich spoilern. Der Hannes hat richtig reinkackelt für euch. Also der hat da viel gelesen und so. Richtig.
Ich habe es versucht.
Ja, voll gut. Voll gut.
Genau. Naja, ich finde halt, also in dem Fall, es ist eine Thematik, die wir da gerade ansprechen, die halt wirklich, wirklich kompliziert ist und wo man nicht einfach so an der Oberfläche kratzen kann. Und
können tut man schon.
Können tut man schon. Steffi und ich wollen es halt nicht. Also wir haben versucht, eure Fragen, die gekommen sind, durchaus ernst zu nehmen und wir hoffen, dass wir sie zumindest halbwegs zufriedenstellend thematisieren können.
Genau. Ja. Und es geht ja nur um unsere Perspektive.
Genau. Soll ich jetzt schon einmal mit dem nächsten Themenbereich kommen? Es war nämlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer es war, aber es kam sozusagen eine Frage, ist uns zugeschickt worden, nämlich was heißt das alles, was wir auch jetzt noch einmal kurz zusammengefasst haben, was heißt das jetzt alles für diesen ganzen Bereich der modernen Gentechnik und den Forschungen, die in diesem Bereich betrieben werden? Nämlich, also Gentechnik ist ja sozusagen der Überbegriff, wo es auch verschiedene Sparten gibt.
Voll.
Auch da habe ich mich gestern noch eingelesen, durchaus spannend. Ich wusste nicht, wo uns Gentechnik im Alltag überall begegnet.
Nämlich, sage ein Beispiel.
Also ich glaube, es gäbe 25 Sparten. Ich habe ein paar rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, da habe ich tatsächlich jeden Tag Berührung. Ja? Nämlich das eine ist der Medikamentensektor. Wo Gentechnik zum Einsatz kommt, also zum Beispiel Insulin, was zuckerkranke Menschen brauchen, wird seit 1982, was witzig ist, das ist mein Geburtsjahr, gentechnisch hergestellt. Ja?
Ah.
Also da können wir der Gentechnik verdanken, dass zuckerkranke Menschen ihr Insulin haben. Ja? Genauso übrigens wie jede Menge anderer Medikamente, die wir wahrscheinlich beide hin und wieder schon eingenommen haben. Ja? Dann gibt es neben dem Medikamentensektor natürlich auch den Sektor der Medizin, mit allen möglichen Unterdisziplinen. Ja, auch da ist die Gentherapie natürlich ein großer Big Player, ja, wo auch aktuell sehr viel geforscht wird. Es gibt eben den Lebensmittelsektor in dem Sinne, dass diese ganzen Zusatzstoffe, die bei uns in den Lebensmitteln drinnen sind, also Proteine, irgendwelche Süßstoffe, sogar Vitamine und Aromen, Aromastoffe, alles das wird gentechnisch produziert heute. Ja. Klammer auf, diese ganze Diskussion um die Kennzeichnungspflicht, die Lebensmittelhersteller haben, zeigt ja schon auf, dass die Leute grundsätzlich skeptisch sind und dieser Sache nicht ganz vertrauen, oder? Klammer zu.
Naja, also, und wie wichtig das halt ist. Und wie wichtig es also, ist. Wie wichtig, ich glaube, das zeigt eher die Wichtigkeit auf, weil es ist ja oft so ein Problem. Ich schaue das oft so, wo dann die Kennzeichnung halt irgendwie irreführend ist.
Irreführend ist. Und wo man sich manches Mal tatsächlich fragt, haben die Hersteller ein aktives Interesse daran, die Endkonsumenten ein bisschen auch im Unklaren zu halten?
Ja, definitiv. Aber ja.
Ja, wie auch immer. Also auch da, das ist auch ein Bereich. Und der dritte große Bereich, auf den wir jetzt auch schauen wollen, ist eben der Einsatz der Gentechnik in der modernen Landwirtschaft, wo die Frage uns gestellt worden ist. Also die gentechnische Veränderung vor allem von Saatgut und den daraus wachsenden Pflanzen. Ja. Also jeder kennt, glaube ich, das Beispiel vom Genmais, das
voll.
Damals, wie das sozusagen neu als Methode aufkam, Riesenwellen geschlagen hat. Ja. Ich habe mich versucht, ein bisschen einzulesen zu dem Thema und habe mich dann entschieden, ich werde mich dem Thema zunächst einmal aus der Glaubensperspektive annähern.
Ja.
Und zwar konkret mit dem Blick in die Bibel.
Ja. Okay.
Es gibt, Überraschung, in der Bibel jetzt nicht das Wort Gentechnik. Ja.
Ist komisch, warum nicht?
Warum wohl, ja. Aber es gibt zwei Bibelstellen, die wir, glaube ich, alle kennen. Und die ich uns einfach ein bisschen in Erinnerung rufen will, nämlich das eine Bibelzitat, könnt ihr nachlesen, Genesis 1,28. Ich übersetze es jetzt frei oder gebe es jetzt frei wieder. Vermehrt euch und macht euch die Erde untertan.
Ja. Ja,
oder unterwerft die Erde, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. Den Satz kennen wir. Also so dieser, du Mensch, ja, du bist
schau
jetzt
drauf,
da,
ja.
Schau drauf, ja. Und dann interessanterweise in Genesis 2,15 wird gesagt, dass der Mensch den Garten Eden, also die Schöpfung ist damit gemeint, ja, bearbeiten, aber auch hüten soll.
Genau.
Ja. Und ich möchte beide Verse ein bisschen zusammen in die Schale werfen.
Ja, aber es ist 2,15, also das mit dem Bewahren und Hüten ist ja dann die Ausführung von dem ersten,
genau,
oder?
Richtig. Ja.
Also
und genau darauf will ich hinaus.
Ja,
ja. Also
okay.
es wird noch einmal klarer, ja, die Schöpfung ist uns anvertraut, aber nicht, dass wir damit tun, was wir wollen,
sondern,
und zerstörerisch handeln sollen, sondern wir sollen sie nutzen, das schon. Wir dürfen sie auch beeinflussen, würde ich sagen, aber wir dürfen das behüten, nicht aus dem Blickfeld verlieren. Ja.
Weil
warum ich das so sage, es gibt ja auch die Position, dass man sagt, der Mensch darf jetzt aus Sicht der Religion oder aus christlicher Sicht, der Mensch darf überhaupt keinen Eingriff in die Natur machen.
Ja, gibt es auch. Also
das
gibt es
auch
Vertreterinnen davon.
Da würde ich persönlich, das ist jetzt wieder ein persönlicher Zugang, nicht ganz zustimmen. Ich finde schon, dass wir eingreifen dürfen, aber wir müssen es behutsam machen. Wir müssen immer die Schöpfung und die Erhaltung der Schöpfung und die Geschöpfe im Blick behalten. Das wäre mein Zugang, wie auch immer. Ja?
Genau, also das ist der Zugang, also diese Frage ist halt so leicht formuliert, das ist der Zugang, der halt quasi, dieser Satz ist der bei uns das ganze ethische Fach einfach
aufmacht.
Egal in welche, also da rede ich wurscht ob Gentechnik, Medizin, Ethik, es ist wurscht in welche Richtung, das ist die Grund.
Das ist die Grundfrage.
Grundfrage, Grundproblematik, Problemstellung, dass halt wir sind Christinnen und...
Genau, aber lass mich es vielleicht noch einmal klarer sagen, worauf ich hinaus will ist, das ist sozusagen mein Fazit. Ich denke, dass die Frage nicht ist, ob wir in die Natur eingreifen, sondern eher wie und auf welche Weise wir in die Natur eingreifen. Und dabei ist es wichtig, immer den Respekt und die Achtung vor der Schöpfung und allen Geschöpfen beizubehalten und immer im Blick zu haben. Und das, hast du vollkommen recht, wirft all die ethischen Fragen auf.
Meine Frage ist nämlich schon, darf ich schon
zwischenfragen? Ja.
Also was mir jetzt einfällt, ist einfach, okay, passt, ich nehme mir das zu Herzen. Jetzt sitzen wir halt, also das hat sich halt verändert. Wir sind halt Christen und Christinnen. Mhm. Das heißt, wir haben einen anderen Zugang.
Ja.
und sind konfrontiert mit Firmen, die auf Profit ausgelegt
ganz
sind.
Ganz genau, ja.
Also ich merke einfach so, und das ist nur ein Punkt. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen will, ist, was ist, also wir leben heute in einer Globalisierung, deswegen habe ich einen Überblick, wenn ich will, über die ganze Welt. Mhm. Aber eigentlich sagt man, also das ist ein Spruch von mir, so schau mal in deinem Bereich, was du tun kannst. Mhm. Wie viel muss ich auf Globalisierung schauen, um solche Probleme zu lösen? Wie viel können wir regional davon lösen? Weißt du, was ich meine? Weil das ist ein großer Faktor für Bewahrung, Behütung der Schöpfung. Mhm. Wo kann ich eingreifen und wo nicht? Und wenn ich jetzt sage, Bewahrung, Behütung der Schöpfung, Brasilien ist weit weg, ist außerhalb meiner,
ja,
also außerhalb meines Einzugsgebietes, ja, und dürfen die Brasilianer und die Brasilianerinnen das selber entscheiden, wie sie das handhaben, ja, weil sie halt andere Werte vertreten. Also das ist das, was ich immer schon, du machst gerade Fragen,
ja,
auf, finde,
ja,
ich.
Ja, und ich kann zu beidem etwas sagen, weil ich dazu,
ja,
auch gelesen habe. Also erstens einmal, du hast vollkommen recht, die Gewinnorientierung der Unternehmen und Konzerne, die all diese gentechnischen Methoden entwickelt haben, die kann man nicht abstreiten. Also die machen das nicht aus Nächstenliebe oder weil sie wollen, dass die Menschen satter sind, sondern die wollen einfach Fettkohle machen.
Ja.
Ja. Und es wird wahrscheinlich auch sozusagen alle Erkenntnisse, die in dieser Forschung in dem Bereich gemacht werden, werden ja dann nicht nur für zum Beispiel, jetzt reden wir gerade über landwirtschaftlichen, ja, für landwirtschaftlichen Einsatz genutzt, sondern auch in anderen Bereichen, die per se auch wieder moralisch und ethisch zu hinterfragen sind.
Zu hinterfragen, ja, sind, genau.
Zu hinterfragen sind, ja. Das andere, ich habe eine Statistik gestern gesehen, ich wollte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber du hast recht, zahlt sich aus. In der Zeit, wo nämlich die ersten gentechnisch manipulierten Pflanzen ausgesät worden sind, wo denkst du, hat man das gemacht? 90% dieser Versuche sind in Entwicklungsländern gemacht worden.
Nee.
Ja, 90%, wenn die Statistik,
wirklich,
stimmt, die ich da gesehen habe. Was, ach, irgendwo zeigt,
aha, oh Gott,
da haben die Konzerne halt das Land gekauft. Ja.
Oh.
Man weiß nicht, ob es schadet, aber da probiert man es lieber mal bei denen aus. Ja. Also da ist,
oh,
schon, also da sieht man einfach schon an der Vorgehensweise, wo die Prioritäten liegen und was sozusagen diese Konzerne auch im Blick haben. Und was nicht, ja.
Das trifft mich jetzt schon hart, muss ich sagen.
Ja, und da sind wir halt schon. Also darum habe ich vorhin wieder gesagt, man darf bei all dem, was man tut, bei Eingriffen in die Natur, nicht die Achtung vor der Schöpfung und ihren Geschöpfen, in dem Fall die armen Menschen in den Entwicklungsländern,
genau, aber wie würdest du die Problematik, ja, aber wie würdest du die Problematik lösen, dass einfach, wie viele Christen, also ich kenne die Zahlen gerade nicht, wie viele Christinnen und Christinnen weltweit sind wir von der Bevölkerung, wie viel Prozent?
Wie viel Prozent, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Aber nicht wenig.
Nicht wenig, aber halt
sagen?
Auch nicht viel genug. Also,
ja, ja, wir sind, ja, ja.
Das,
ja,
meine ich, also wir sind halt ein, also wir können, also das ist halt die Schwierigkeit, finde ich.
Mhm.
Wir können unsere christlichen Werte nicht auf Welt auslegen, weil wir halt nur einen Part haben.
Genau. Wir haben nur einen Part daran und gleichzeitig profitieren wir aber auch
davon,
von
massiv,
vielen Dingen. Ja.
Ja.
Also wenn man sich, ich habe mir angeschaut, was jetzt also wirklich zum Beispiel die Einsatzfelder sind von Gentechnik,
ja,
in der Agrarwirtschaft und was vielleicht damit verbundene ethische Fragen sind. Spoiler, ich werde sie nicht beantworten, diese Fragen. Ich stelle sie nur in den Raum. Ja.
Super.
Weil ich es nicht kann und,
okay,
weil die Diskussion auch nicht abgeschlossen ist.
Ja,
und weil man bedenken muss, auch Gentechnik ist jetzt nicht gestern erfunden worden, die gibt es schon länger, aber trotzdem gibt es immer wieder auch da Fortschritte und neue Entwicklungen. Und man muss ständig eigentlich am neuesten Stand bleiben und sich immer wieder neu die ethische Frage stellen. Oder die, nennst du es jetzt einmal, ist salopp gesagt, die christliche Frage. Ja,
ja, voll. Ja. Aber sag einmal, ja.
Also es gibt zum Beispiel, das kennen wir alle, nicht? Also das Problem mit den Schädlingsbekämpfungsmitteln, Herbiziden, dieser Einsatz in der Landwirtschaft. Um sozusagen dem ein bisschen zu entgehen, gibt es Pflanzen, die man herbizidresistent gemacht hat. Ja? Also die sind total widerstandsfähig gegen alle möglichen Pestizide, ja. Das Problem ist, wenn man die einsetzt, dann töten diese Mittel alles ab auf dem Acker, außer die Pflanze, die man dort ziehen will. Aber sonst ist alles tot, und zwar bis auf die mikrobiologische Ebene im, ja, Boden drinnen. Ja. Das heißt,
ordentlich,
das ganze Ökosystem wird dort komplett mit einer quasi Atombombe ausgelöscht. Ja. Und das hat dann natürlich wiederum Einfluss auf die Natur, auf die Nahrungskette und damit auf die Artenvielfalt generell. Weil wieder andere Tiere und so und auch
Organismen. Ja, ich stelle halt voll die Rückfrage, aber sagt, okay, wenn man das gezielt ab und zu macht, kann man es dann verantworten, wenn das so und so viel Prozent der landwirtschaftlichen Flächen. Weißt du, ich bin da nicht
so. Aber jetzt sind wir wieder bei der Frage, also darum habe ich das vorhin bewusst so formuliert. Ich kann jetzt sagen, okay, ich darf einen Eingriff in die Natur machen.
Ja.
Das ist gar nicht die Frage, ob, sondern wie.
Ja.
Sind wir wieder dort. Also man muss einfach immer diese abwägen. Dimension im Blick haben. Oder ein anderes Beispiel, auch Insekten sind ja manchmal ein Problem in der Landwirtschaft, also gerade wenn es sich um Schädlinge handelt. Was hat man gemacht? Man hat Pflanzen entwickelt, die insektenresistent sind. Frag mich nicht, wie das geht. Ja? Wahrscheinlich stinken die für die Schädlinge, keine Ahnung. Ja. Was dazu führt, dass wiederum bei den Tieren eine Mutation passiert. Also die Natur passt sich ja dann auch an. Ja? Und die, das erinnert mich an die Antibiotika-Diskussion, diese Insekten, gegen die man eigentlich die Zielpflanze resistent machen wollte, die passen sich an diese Resistenz an. Ja? Also, und finden dann wieder neue Wege. Ja? Und das macht aber was mit den Genen dieser Insekten. Ja? Also da passiert eine unnatürliche Veränderung. Man hat wieder einen Mega-Eingriff in die Natur, ohne zu wissen, was man damit eigentlich letztlich auslöst.
Ich habe letztens gehört, dass Rehe eigentlich tagesaktiv waren.
Aha.
Voll arg. Ich war okay. So, was?
Wirklich?
Ja, das ist eine, also anscheinend, also habe ich halt gehört, keine Ahnung.
Okay.
Das ist die. Aber die waren früher tagesaktive Tiere und wurden aufgrund von Umständen einfach nachtaktiv. Ja. Die schlauere Variante.
Fun Fact dazu, weil du jetzt gerade von den Rehen sprichst, hat gar nichts mit Gentechnik zu tun. Aber wo, wenn du an Seeadler, also an Adler denkst in Österreich, wo tust du die hin von der Landschaft?
Von der Landschaft, die Adler?
Ja.
Berge oder sowas?
Richtig, in die Berge, oder? Da denkt man an Adler. Ich habe gelernt, dass Adler früher, bevor der Mensch so sehr in die Natur eingegriffen hat, im Umraum von Wien gelebt haben und hier aktiv waren, im Donauraum. Ja.
Wirklich?
Ja. Und erst, weil der Mensch sich so ausgebreitet hat, sind diese Tiere zurückgedrängt worden von ihrem Lebensraum in die Berge, wo wir sie heute wie selbstverständlich hintun. Aber eigentlich, wenn es damals spazieren gegangen bist, in Vösendorf, hat die der Adler gefressen. Ja.
Wack.
Ja.
Okay.
Oder in der Lobau oder sonst wo. Ja. Also egal, anderes Thema. Also worauf ich hinaus will, und damit möchte ich auch dieses Thema schon wieder abschließen, wenn wir noch andere Dinge anschauen wollen. Für mich war irgendwie klar, und vielleicht hat das jetzt auch euch gezeigt, all diese Beispiele, wo Gentechnik da konkret zum Einsatz gebracht wird, die zeigen letztlich, dass die Frage nach den Folgen dieses Eingriffes eigentlich die wichtige ist. Ja? Das Problem ist, man kann sie nicht immer klar beantworten und man kann nicht absehen, wenn ich heute hier diese gentechnisch veränderte Pflanze zum Einsatz bringe, was dann passiert. Ja? Das kann man vielleicht abschätzen, aber man kann es nie ganz abgrenzen. Ja? Und in Wahrheit kommt die Wirklichkeit dann immer ernüchternd daher. Ja? Vielleicht, hier und da. Ja? Und deshalb muss man eigentlich, und das ist alles, was ich dazu sagen kann und eh schon gesagt habe in Wahrheit, es ist immer wieder die ethische Reflexion ganz wichtig.
Voll. Ich finde es lustig, weil eben Konsequenzen, es gibt halt, so wie bei allen Dingen, halt 10.000 Konsequenzen, also es gibt 10.000 Konsequenzen und du kannst es halt nie, das kannst du im normalen menschlichen Umgang miteinander schon nicht planen. Man kann nicht sagen, weil ich diese Entscheidung so getroffen habe, hatte das keinen Einfluss auf Entscheidung anderer.
Mhm.
Also wenn du bewirbst dich für einen Studienplatz und du hast den Platz bekommen, und das hat ausgelöst, dass jemand anderen den Platz nicht bekommen hat. Und diese Konsequenzen kann man einfach nie absehen. Fällt mir gerade so ein, urarg.
Nein, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, also wenn ich das letzte Semmel beim Biller kaufe und dann hat er...
Mir ist es letztes so gegangen, ich war extra beim Konditor meiner absoluten Wahl. Und das ist wirklich ein teurer Konditor. Aber ich bin sehr haklig bei Konditorsachen. Also ich esse nicht alles Süße, sondern das muss gut sein. Ist ja teuer und ich bin reinkommen und sehe, da ist noch eines da.
Ja.
Und dann höre ich die Kellnerin, wie sie auf dem anderen Tisch das vorher aufnimmt und du weißt, jetzt ist weg. Habe ich nichts gegessen.
Ja. Aber der Unterschied, also es tut mir persönlich sehr leid für dich, ich bedauere das, aber der Unterschied ist, du bist nicht verhungert und daran zugrunde gegangen.
Auch aber nicht. Wenn in, seelisch vielleicht, aber sonst.
ja, eh, sehe, also es ist schon ja, noch ein Schaden, ja. Aber es ist doch noch einmal eine andere Dimension, wenn ich irgendwo in Südamerika eine gentechnisch veränderte Pflanze aussehe, ja, die dann dazu führt, dass das Gleichgewicht zum Beispiel in der Insektenwelt kippt und ich dann plötzlich ungewollt auslöse, dass irgendeine Schädlingsart überwuchert.
Ja, und ich finde, dieses Beispiel zeigt halt einfach auch, die Globalisierung kann man nicht wurscht sein.
Ja, richtig.
Also
ja,
das ist das, was mir so jetzt so im Kommen ist, heißt mit der Frage, stimmt eigentlich, weil ich denke mal halt, regional kannst du viel lösen, aber eigentlich kannst du es nicht, weil die Globalisierung, also ja, oder wie kann sowas passieren?
Ja.
Dass, also die Statistik trifft mich wirklich noch hart.
Also ich würde gerne abschließen.
Ja,
das
ja,
Thema.
Okay, Entschuldigung.
Ich hoffe, dass es ein bisschen beantwortet ist. Ich weiß, es ist viel offen geblieben, aber das macht halt auch, leider, es ist unzufriedenstellend, ich weiß, aber das macht halt auch diese Thematik aus. Es gibt keine finalen, alles erklärenden und alles lösenden Antworten.
Jetzt komme ich, also das ist eine gute Überleitung für mich zum nächsten Thema. Also ich habe mich besonders auf das Thema künstliche Befruchtung und so jetzt irgendwie fokussiert, weil das gerade irgendwie Thema ist und ab wann ist sein Leben ein Leben?
Ja.
So am Beginn des Lebens und ich merke einfach so, es gibt keine Antwort und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Kirche schon sehr wohl eine Antwort hat.
Okay.
Zu den Dingen, weil halt Kirche aufgrund von ihren Lehren einfach sagt, so laufen diese Dinge hier. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe in den Vorlesungen in Ethik und Moraltheologie.
Kannst du mal nur die Frage, um die es geht, noch einmal?
Die Frage, um die es geht, nein, mir geht es darum, dass ich immer, also so, ab wann ist ein Leben? Wie, also ist das schon am Beginn der Zeugung, ist es, also ab wann beginnt ein Leben? Und wann ist das Ende vom Leben? Und wann darf ich eingreifen und wann nicht?
Okay, also Themenfeld künstliche Befruchtung.
Ja, genau.
Und so. Die Frage, ab wann ist
es ein Leben? Wie gerechtfertigt ist es, dass es künstliche Befruchtung gibt? Da hat die Kirche ja eine klare Meinung, warum sie da sich dagegen stellt. Mhm. Und vorweg mag ich aber schmeißen dieses, was habe ich mir halt mitgenommen aus all diesen moraltheologischen Vorlesungen, dass ich als Christin nach meinem Gewissen, also dass ich eine Gewissensabfrage, eine wirkliche, also nicht so eine Liebe nette, sondern eine Gewissensabfrage mache und alle Argumente pro und contra und darlegen muss und mir das überlegen muss, warum und daraufhin eine Entscheidung treffe. Hast du das so gelernt? Oder?
Ich habe das auch so gelernt. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, wie das klar geworden ist, weil das irgendwie auf den Punkt bringt, ich sage es jetzt in eigenen Worten, Christ zu sein ist schön, aber es bringt überhaupt nichts, wenn man all das, was das Christsein mit sich bringt, nicht letztlich zur Entscheidungsfindung einsetzt. Und da sind wir genau im Bereich des Gewissens. Ja? Also wenn ich weiß, ich tue etwas, was einem anderen Menschen schadet, dann muss sich das Gewissen rühren. Sonst stimmt irgendwas
nicht. Genau, und die Frage ist aber trotzdem, dass sich das Gewissen halt unterscheidet. Das muss man schon, also das ist schon noch Reality-Check. Ja? Da gibt es halt, also gerade bei diesen Themen so, wann ist, also Embryonenforschung, Abtreibungen, das waren, also ich kann mich erinnern, ich habe da in meiner Schulzeit, das machst du halt in politische Bildung und so macht man das halt sehr viel, so zu diesen Themen Stellung nehmen und so und ich habe da immer ganz bewusst die Pro-Meinung eingenommen, weil es halt niemand anderer gemacht hat, gefühlsmäßig und ich halt von der Kirche war und deswegen, okay, was mache ich das? Und merke aber, das hat sich dieses mit dem Gewissen, das war für mich so ein wichtiger Vorschuss, weil ich habe immer gehadert, auch mit Katechismus und so, das hat mich ja schon immer schon auch sehr gemeiert, muss ich sagen, das war immer sehr anstrengend für mich, weil ich da viele Dinge halt nicht so nachvollziehen kann und ich merke halt einfach, für mich ist diese Mensch, also ich kenne halt Menschen und so, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin und in diesen Lebenssituationen drinnen stehe, habe ich einfach aufgehört zu verteidigen. Also ich merke einfach, bei uns waren früher Themen wie Abtreibung, ist das okay oder nicht? Und da geht es auch, also schwieriges Thema, genau. Also und da war halt auch so, kann man jetzt sagen, aus christlicher Perspektive sagt man, nein, das ist auf keinen Fall, das ist Leben, ganz, ganz ehrlich, also so, das geht überhaupt nicht. Und da gibt es ja auch Befürworter, die sagen, Abtreibung geht nicht. Die brauchen alle nur gute Beratung, damit sie das Kind nicht abtreiben, weil es gibt ja 25 Lösungen für das. Und ich stehe halt dann da und denke mir, also ich versuche mich dann in die Situation einzufühlen und stehe dann da und denke mir, also wenn ich vergewaltigt werde und davon schwanger bin, weiß ich nicht, wie christlich ich agieren kann. Also so, also weil ich einfach nicht weiß, was das mit mir macht. Und also das waren für mich immer so, also diese Aspekte, die habe ich dann immer zugemacht, weil ich gedacht habe, nein, das darf ich nicht. Als Christin darf ich sowas nicht nachdenken. Ja. Und ich denke mal, das ist halt die große Schwierigkeit mit diesem Pro und Contra. Ich bin voll für diese Beratungssachen. Aber ich denke mal halt auch, wie viele Sachen sind mit, wie schauen Situationen aus? Also es steht da drin in die Kirche, das habe ich total witzig gefunden, ich habe ein bisschen gelesen, mit dem künstliche Befruchtung geht nicht, weil Vater und Mutter, das ist ganz wichtig für unsere Schöpfungsgeschichte, Abbild Gottes, bla. Also da kommen diese ganzen Sachen rein, kann ich nachvollziehen. Also ich kann diese Meinung nachvollziehen und trotzdem stehe ich da und denke mir, aber hey, kurzer Reality-Check. Mhm. Wie viele Menschen sind, wo ein Elternteil nicht da ist. Mhm. Und dann das aber als Argument herzusehen, dass deswegen können wir das nicht, dann liegt das Argument bitte über.
Darf ich dazu einen Satz bitte sagen?
Entschuldigung,
ja. Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja? Du hast kurz Abtreibung eingebracht.
Ja.
Ist ein ganz heikles Thema und ich merke auch im Alltag, wenn ich so mit Leuten, wenn das Thema aufkommt im Gespräch, ich muss sehr aufpassen, was ich wie sage. Vor allem bei denen, die wissen, was mein Beruf ist, weil mich die ja auch gleich einmal in eine Schublade stecken und so. Und weil ich auch gemerkt habe, man ist schnell, ohne dass man es will, an einem Punkt, wo man die Gefühle von Menschen verletzt.
Voll.
Also wenn du zum Beispiel nicht weißt, dass du gerade mit einer Frau sprichst, die schon eine Abtreibung hinter sich hat, dann macht dieses Thema ja was mit dieser Frau. Und dann kann sie vielleicht nicht auf dem distanzierten Zugang, wie ich ihn habe, sich mit mir austauschen dazu. Egal, was ich sagen wollte ist, ganz oft, und das ist eigentlich das, was mich an dieser Abtreibungsfrage manchmal ziemlich stört, ist es eigentlich ein Ausspielen von gegensätzlichen Interessen. Nämlich das Wohl der Mutter gegen das Wohl des Kindes. Also bleiben wir bei dem Beispiel, eine Frau ist vergewaltigt worden, fürchterlich, und sie will dieses Kind nicht auf die Welt bringen, weil es für diese Erfahrung steht.
Wahnsinn, also 9 Monate, ich meine, sorry.
Ja, da geht es jetzt um die körperliche und psychische Gesundheit der Mutter, das Wohl der Mutter, aber auch das Kind, das ja unschuldig ist an diesem Verbrechen der Vergewaltigung, das schon vielleicht herangewachsen ist im Leib der Mutter, hat ja auch ein Recht auf Leben, also das Wohl des Kindes.
Ja.
Und das ist das, was mich immer stört. Es werden eigentlich, es ist eine Verkürzung auf die Frage, darf sie leben oder darf er leben?
Genau, aber das kann, aber das muss halt dann, also und du redest von Vergewaltigung, wenn es irgendwer ist, aber ich rede von Vergewaltigung in, das gibt es in Familien, sorry. Also so Real Talk muss man sein.
Am Städten und so, ja, genau.
Nein, aber also das ist halt schon.
Ja.
Und das ist, da unterstreiche ich dich schon, aber die Frage ist, wie agieren wir dann? Und da finde ich halt urschwierig, also ich finde in dem Bezug ganz schwierig, meine ganz persönliche Meinung, dann vor Abtreibungskliniken da Proteste zu machen, finde ich nicht hilfreich, auch nicht für den Diskurs wichtig, sondern ich finde wichtig zu sagen, ich bin der Meinung, also ich merke, ich schaue mal ganz viel, es gibt den Marsch fürs Leben in Wien und auch der Kardinal setzt sich bei uns sehr dafür ein und ich finde diese Perspektive wichtig, aber ich finde halt auch die andere Perspektive wichtig, weil ich halt auch das Leid sehe, weil ich halt auch das, also weil ich mich gut einfühlen kann in das, was das mit einem macht. Und das ist, also da bin ich dann immer so, dass sie auch gegeneinander auszuspielen ist schwierig. Und auch bei der künstlichen Befruchtung merken wir halt, da ist noch gar nicht, also ich habe ein altes Buch vom Marschütz, das ist einfach schon älter, das ist einer der Moraltheologen in Wien. Und da steht halt drinnen, ja, mit Homosexualität, das geht dann gar nicht mit Kindern und so. Ja. Und ich merke einfach so, das ist halt 10 Jahre her und hallo, wo stehen wir heute? Also das hat einfach ein anderes Selbstverständnis bekommen. Also da ist die Gesellschaft dann auch woanders und ich bin halt immer so bei Argumenten ausspielen, weil das halt so das Abbild Gottes ist und der Mensch so wie es ist, Mann und Frau und so schaut dieses Prinzip aus. Deswegen argumentieren wir so, das finde ich irgendwie kein gutes Argument.
Genau, und das ist aber gleichzeitig die Problematik dran, weil bei dem Themenfeld der künstlichen Befruchtung geht es ja darum, in der Mehrheit der Fälle, dass es ein Liebespaar gibt, ich rede jetzt noch gar nicht von Mandelweiberl oder so, ein Liebespaar, das einen unerfüllten Kinderwunsch hat. So, das ist das Wohl des Elternteils sozusagen. Ja?
Genau.
Und gleichzeitig, nachdem künstliche Befruchtung ja nicht nur risikofrei ist, sondern sehr risikobehaftet ist, auch für das entstehende Leben, muss ich das Wohl des Kindes das entstehen soll oder wird, im Blick behalten. Und da habe ich wieder die gleiche Problematik. Ich spiele im Grunde genommen zwei Menschenleben, die gleich wertvoll sind, gegeneinander aus.
Voll.
Und das ist das, was für mich immer so die große Schwierigkeit ist, wenn es darum geht, hier einen gangbaren Weg zu finden oder einen moralisch oder ethisch vertretbareren Weg zu finden, weil ich finde, dass diese Problematik es fast unmöglich macht.
Genau, weil stimmt, weil das immer gegenseitig ausgeschlossen
ist. Also immer gegenseitig, ja. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Ja?
Aber ich glaube, es steht sogar drinnen, dass es schon so ist, dass die Kirche sagt, künstliche Befruchtung ist nicht möglich, weil es nicht sein, also weil das kein Recht ist von den Eltern, diesen unerfüllten Kinderwunsch zu haben.
Ja, ja.
Also so, nur so.
Das ist einmal der grundsätzliche Einwand der Kirche, weil es halt nicht dem Plan Gottes entspricht. Oder?
Ey, aber ich kenne, also das war halt die Schwierigkeit, so sagst du es deinen Kindern? Also ich finde, das war schon eine spannende Frage. Also das war eine Frage, ich hatte mal einen Vortrag, war ich dort, warum? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich in so einem Vortrag gelandet bin. Und da war halt dann die Frage, ja, und was machst du dann? Sagst du deinem Kind, dass du künstlich entstanden bist oder nicht? Oder ich war dann so. Über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich frage mich auch, ob relevant. Ja. Weiß ich nicht. Die Kirche sagt auch, es muss den Kindern, darf die Identität nicht gestohlen werden. Das ist schon, das ist das, was ich wieder nachvollziehen kann. Mhm. Auf der Suche gehen, wer sind meine biologischen Eltern, woher stamme ich? Mhm. Das ist schon ein Bedürfnis von Menschen, dass das dann halt nicht gegeben ist mit Samenspenden, bla bla und sonstigen Faktoren. Also wir reden ja, künstliche Befruchtung gibt es ja in allen Variationen quasi. Mhm, oder es ist ja auch ein Profitding, also muss man auch schon noch sagen. Also das sind ja, ich kriege das nur am Rande mit, so, das ist immer die Kliniken, wenn ich vorbeigehe irgendwo oder so, das sind schon viele einfach, die Profit damit machen und das trotzdem ein unerfüllter Kinderwunsch bleibt.
Genau.
Das kommt halt noch dazu.
Das kommt dazu. Und da sieht man wieder, dass der Profit eigentlich die ethischen Fragen aussticht, oder?
Ja, stimmt.
Weil,
eigentlich.
Also ich kann mich erinnern, wir haben ja beide sind wir in den Genuss gekommen von Gerhard Maschütz als Professor der Moraltheologie. Ich kann mich erinnern, also das war für mich damals so dieser Erkenntnismoment, ich habe mich ja null ausgekannt mit künstlicher Befruchtung.
Ja,
und das Wort In-vitro-Fertilisation, also quasi im Reagenzglas, die Befruchtung, das war mir auch neu. Aber es geht ja, also drum, ich knüpfe jetzt an die Frage, die du zu Beginn gestellt hast. Ab wann ist ein menschliches Leben ein menschliches Leben? Ja, es ist ja auch so, dass bei dieser Methode der In-vitro-Fertilisation ganz viele Embryonen auch draufgehen. Das heißt, da kam es zur Befruchtung. Ich spreche schon vom Embryo, also nicht vom Spermium und nicht von der Eizelle, sondern nach der Befruchtung.
Voll.
Und dann werden, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, vielleicht hast du sie parat, aber so, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber so einer von 10 Embryonen zum Beispiel überlebt und die anderen 9 überleben das nicht. Beziehungsweise die es überleben und übrig bleiben, die werden halt dann eingefroren und werden dann für die Stammzellenforschung herangezogen und so.
Falls freigegeben werden, und es kommt dann noch dazu, das wird dann noch ausgewählt nach dann werden guten ausgewählt, Embryonen, nach schlechten Embryonen, die schlechten Embryonen werden dann gar nicht eingesetzt.
Genau, ja. Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei der Selektion und was ist ein schützenswertes Leben und was ist kein schützenswertes Leben und bitte, da kommen wir in Teufelsküche. Ja?
Das ist das habe ich dann nämlich auch gemerkt, so was das Problem aufwirft, ist einfach dieses Wertigkeit von Leben.
Ja.
Und das ist halt wirklich so, ist ein Kind mit einer Behinderung dann weniger wert?
Richtig.
Sowas halt. Ja. Also das wirft das halt schon ganz explizit auf.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, früher war das immer Thema, ja, dann kann man ja adoptieren, so. Aber adoptieren ist auch nicht so easy. Also so in Österreich, glaube ich, ist das jetzt auch nicht so ein easy-going-Feld oder so. Also ich merke einfach, ich bin immer sehr dazwischen in ethischen Fragen und merke einfach, ich halte es wirklich mit Maschütz. Schaut euch das genau an.
Ja.
Also das ist...
Aber was heißt das jetzt für die Frage künstliche Befruchtung, ja, nein? Wie ist das mit dem Glaubenszugang?
Ich bin...
Wo sind Grenzen?
Ich finde das tatsächlich schwierig, weil ich sehe das im Glauben halt so, wenn ein Mensch vor mir steht, dann bin ich beim Menschen. Mhm. Das ist das, wo ich halt dann oft zu wenig kirchlich bin, glaube ich. Mhm. Weil ich da einfach viel zu sehr den Menschen sehe und muss ich auch sagen, ich mich bestärkt durch Jesus fühle, der das genauso gemacht hat. Also so, der hat auf dieses Problem geschaut hat, keine Ahnung, wie sich Jesus entscheiden würde, ja? Also wenn er die Entscheidung treffen müsste. Aber ich merke, ich bin da dann so also so beeinflusst auch und mir ist das dann so wichtig und ich spüre das halt so von den Menschen, dass ich mir denke, also was ich viel ärger finde, ist, dass da so Profit draus geschlagen wird und so und wo muss dann die Grenze sein und da haben wir jetzt noch gar nicht geredet von Ende des Lebens und so, ja, und da merke ich aber auch, das sind einfach die Unterschiede von den Menschen so unterschiedlich von den Ansprüchen und die nicht nur christlich, also das kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt christliche Menschen so anders sehen als nicht christliche Menschen, also habe ich gar nicht, sondern dass es einfach aus Erfahrungen und sowas ist. Ja. Und deswegen finde ich eben dieses, so einen Ethikrat finde ich total hilfreich. Einfach so, was sind die Perspektiven und was sind die Argumentationslinien und was heißt das konkret? Ja? Und was sind die Kosten? Und mit Kosten meine ich nicht, was kostet das preislich, wie viel Euro lege ich das hin, sondern was sind die Kosten? Was heißt das? Was heißt das für das Kind? Was heißt das? Also ich kenne Priester, die haben Kinder nicht getauft. Bis sie erfahren haben, dass die Kinder künstlich befruchtet sind.
Wirklich?
Okay. Das habe ich gehört.
Das ist völlig daneben, weil aber das Kind ja nichts dafür kann. Also das Kind sucht sich ja seine Zeugungsform nicht aus. Also ja. Aber
die Frage ist, wo sind da die Grenzen und was ist unsere Entscheidungsmacht? Das heißt, ich meine, also bringt es was? Ja. Also ich bin dann auch immer so, das ist schon eine Frage, muss ich als Christin da auf der kirchlichen Seite stehen mit Wenn und Aber?
Ich möchte auf das replizieren, was du eingangs gesagt hast, nämlich aufs Gewissen.
Ja.
Das halt aber auch anders ist. Ja? Also es wird Leute geben, die sagen, oder nehmen wir das Beispiel, das du genannt hast, der Priester, der da offensichtlich ein Kind nicht getauft hat, weil es das Ergebnis künstlicher Befruchtung ist, der wird hoffentlich sein Gewissen befragt haben und wird halt zu einem anderen Schluss gekommen sein, als ich es zum Beispiel getan hätte. Ja? Ich hätte das Kind ohne mit der Wimper zu zucken getauft.
Und das ist halt das, ja genau.
Aber
dann können wir es stehen lassen. Also dann finde ich es auch legitim.
Man kann es da stehen lassen, ja. Vielleicht ist noch als Ergänzung zu erwähnen, weil wir das, glaube ich, so dezidiert noch nicht gesagt haben, dass auch heute noch grundsätzlich der Zugang der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, zu dem ganzen Themenfeld der künstlichen Befruchtung eher ein kritischer ist.
Voll.
Ja, also es gibt ganz viele Gründe, warum die Kirche etwas ein Problem damit hat, und viel weniger Zuspruch. Ja.
Und ich finde, Schutz des Lebens ist ein Wert, den ich total nachvollziehen kann. Ja, also das richtig, ist auch das Hauptargument in dieser Geschichte, ist
genau.
Schutz des Lebens.
Schutz des Lebens.
Und der ist da nicht gegeben,
genau,
weil da halt Tür und Tor offen ist.
Im Endeffekt, und das finde ich aber auch ermutigend, im Endeffekt ist es nicht so, dass dir der Papst oder sonst irgendwer sagt, das ist der Weg, sondern du und ich und alle Menschen sind einfach fähig, und auch dazu aufgefordert, sich selbst ein Gewissensurteil zu machen.
Genau.
Aber das wäre halt schön, wenn das Hand und Fuß hat und nicht nur einfach aus Lust und Laune entsteht.
Voll, also mir ist jetzt noch die Grenze eingefallen.
Ja.
Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen und das war für mich wirklich die Grenze. Da hat ein Forscher, also einer, der am Anfang, also in den, ich weiß nicht, 70ern oder so, der damit begonnen hat, mit diesen Samenspenden und dann befruchten und so, sind sie draufgekommen, dass der einfach alle seine eigenen Samen, ohne das den Eltern mitzuteilen, verwendet hat.
Ja.
Und somit, weiß ich nicht, 166 Kinder hat.
Ja.
Und das ist, also, und da geht es mir halt um, also ich glaube, für mich ist eine wichtige, Transparenz ist für mich wichtig und Ehrlichkeit ist wichtig in all diesen Dingen. Und das ist für mich, glaube ich, eine Grenze. Wenn da, also ich glaube, ich würde jetzt nichts mit diesen Samenspender irgendwo, ich suche mir das aus, weiß ich nicht. Also da merke ich, da bin ich, also das ist einfach mein eigenes Ding, wo ich merke, das wird mir zuwider sein.
Ich meine, ist
furchtbar. Weil für mich ein Wert ist, mein Kind soll wissen, wer die biologischen Eltern sind. Aber das ist halt auch nicht das Einzige, muss ich auch sagen. Also nur die biologische Elternschaft macht dich nicht zu Eltern.
Ja, und das ist irgendwie das Schwierige am Leben. Ja? Es haben manchmal die Dinge zwei Seiten. Also ich bin, das ist furchtbar, das Beispiel, was du erzählst.
Org.
Ja, der Arzt, was da einfach.
Wirklich arg.
Und gleichzeitig muss man wahrscheinlich sagen, während den seine Forschungen ganz wichtige Erkenntnisse gebracht haben, die zum Beispiel heute auch in der Medizin zum Einsatz kommen und viele Menschen ermöglichen, dass sie behandelt werden und nicht sterben müssen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so weit war oder ob der nicht. Also ich glaube, das war sogar noch niedere Gründe.
Ich bin da jetzt auch nicht so in der Materie drin. Oder denk an die ganz andere Thematik. Denk an die furchtbaren Versuche, die manche deutsche Mediziner in der NS-Zeit gemacht haben.
Ja, voll. Bis
nachher. Furchtbar, ja.
Ja.
Verurteilens, also
absolut,
wert, ja. Aber auch da, leider Gottes, sind Erkenntnisse herausgekommen, die heute in der Medizin
noch wichtig sind.
Grundlage sind. Ja,
ja, das stimmt.
Das ist furchtbar. Ich will nur sagen, es hat zwei Seiten. Ja? Was nicht heißt, dass man das aktiv betreiben soll. Versteht es mir nicht falsch, versteht du mich nicht falsch. Ja? Aber wir sind halt auch leider bei Dingen, die moralisch ein bisschen entweder eindeutig nicht okay sind oder im Graubereich sind, sind wir auch Nutznießer bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja?
Ich meine, die Schwierigkeit, ich höre halt immer so, aber dann Kirche und Zeitgeist ist ja oft so ein Ding, was dann verwendet wird, genau in diesen Dingen. Aber ich muss mich an die Kirche halten und ich bin dafür, das muss jeder für sich entscheiden und ich finde, das eine soll nicht das andere ausspielen.
Ja, wir haben euch versprochen, dass wir, also wir haben das angekündigt, dass wir nicht die Antwort oder die Antworten geben werden, sondern dass wir euch gerne auch Tipps geben würden, falls ihr Lust und Muße habt, euch damit weiter zu beschäftigen und die Materie tiefer in die Materie einzutauchen.
Genau, ich habe einen Tipp von meinem Kollegen von Mike bekommen, der auf der Uni studiert, Theologie von Stefan Ernst am Anfang und am Ende des Lebens als Buchtipp, das ich glaube ich auch Grundlage ist für dieses eine Seminar.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und?
Ja, ich habe zwei Bücher mitgebracht, die Steffi und ich beide gelesen haben.
Es ist lustig, weil ich habe das sogar nämlich auch zu Hause. Also es ist einfach Grundwerk für uns.
Das ist Grundwerk, weil es unser Professor der Moraltheologie selber geschrieben hat. Ja, aber deines
ist doch älter als meines.
Ach ja, meines ist aus dem Jahr 2009. Aber jedenfalls, das sind zwei Bände vom Gerhard Marschütz, tragen den klangvollen Namen Theologisch-Ethisch Nachdenken. Genau. Band 1 und Band 2 erschienen im Echter Verlag. Die können wir euch, glaube ich, bedenkenlos empfehlen.
Unbezahlte Werbung.
Aber nämlich das Band 1 bietet so den Zugang zu den Grundlagen. Also wovon reden wir da eigentlich? Was sind Dimensionen, die man anschauen muss? Und der Band 2 beschäftigt sich, ähnlich wie wir heute in unserer zweiten Podcast-Folge zu dem Thema, beschäftigt sich der Band 2 mit ganz konkreten Handlungsfeldern. Und geht noch einmal viel mehr als wir zwei jetzt in die Tiefe bei manchem, was da einfach aktuell ist.
Und es so, also für alle, die drauf Lust haben, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn sich da mehr Leute melden. Ich wäre schon auch bereit, da, dass wir Menschen einladen aus der Materie, die sich, also die Experten und Expertinnen sind. Und dann können wir auch schauen, ob wir eventuell einen Abend machen oder mal wenn ihr wirklich sagt, ich finde das super, bitte, bitte macht's das. Und wenn genug Leute schreiben, dann kann ich mir vorstellen, sowas zu organisieren.
Ja, genau.
Damit wir so einen Abend gestalten.
Wir werden jetzt nicht zum Moraltheologie-Podcast werden. Leider
nicht.
Kann man sehr gerne einmal so einen Abend organisieren.
Ich habe das Gefühl, es ist schon, sind schon brennende Fragen und ich finde die Themen auch wohl spannend, aber ich merke einfach, ich ziehe mich dann immer zurück, weil ich keine Expertin bin. Ja. Punkt. Also,
und gleichzeitig vielleicht auch der wichtige Hinweis, ich meine, wir haben das Glück, dass wir in einem Land leben, wo Bildung jedermann zugänglich ist.
Ja.
Auch die Vorlesungen auf der Uni Wien, auch auf der Theologie und damit auch die Moraltheologie-Vorlesungen sind öffentlich zugänglich. Ja. Wenn euch das interessiert, setzt euch mal rein für ein Semester und gebt euch das. Ja.
Genau. Aber eben, wie gesagt, also ich hätte Urbock drauf, da wirklich Leute einzuladen und mit denen konkret da bestimmte Handlungsfelder zu nehmen. Also ich würde super spannend. Also bitte meldet euch, ich würde es super spannend finden.
Ich danke euch für eure Geduld. Wir haben jetzt ewig gebraucht, glaube ich. Mehr als 40 Minuten jedenfalls. Aber
ihr seid noch dabei.
Danke, wenn ihr bis zu diesem Punkt da seid. Und wir hoffen, dass wir euch manche Fragen beantworten konnten, ein bisschen drauf eingehen konnten.
Genau.
Und freuen uns auf die nächste Folge.
Und auf euer Feedback.
Danke sehr.
Baba.
Macht es gut. Ciao.
Wie der Podcast der Jungen Kirche Wien.